Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, wie wollen wir leben, liebe Gemeinde, dieser Tage? Was wollen wir mit den Jahren und Tagen machen, die uns noch gegeben sind? Vielleicht bedenken wir das ja nach einer schweren Krankheit. Wie wollen wir die Zeit nutzen? Mir ist noch einmal Zeit geschenkt worden. Vielleicht bedenken wir das bei einem Geburtstag. Was gibst du mir noch für Zeit, Gott? Wie möchte ich das weiter leben? Oder es beginnt ein neuer Lebensabschnitt für sie oder für mich. Was wäre ihre Antwort? Ich möchte glücklich leben, gesund, das ist ganz wichtig. Was ist es, wie antworten wir? Und Jesus erzählt hier ein Gleichnis, eine Geschichte von diesem reichen Mann und Lazarus. Das Gleichnis spielt größtenteils in der anderen Welt sich ab, womit Jesus seinen Zuhörern eigentlich deutlich machen will, dass das Leben in der anderen Welt nahtlos weitergeht. Nicht wie wir, ach ja, jetzt habe ich noch, weiß was ich, 4 Jahre, dann ist Schluss und wie auch immer stellen wir uns dann erst die Herrlichkeit vor. Nein. Es geht ein Leben nach dem Leben, es gibt dort ein Leben, ja, die Auferstehung, in dem der Mensch, in dem wir Verantwortung tragen, was wir in der Welt getan oder unterlassen haben. Reich und arm, sie sind im Leben nah beieinander, wird uns gezeigt, und die Aufgabe der Reichen ist es, abzugeben. Da sind wir gefordert. Jesus steht auf der Seite der Armen, ganz klar. Er bekommt dieser Arme einen schönen Namen, El-Lazar oder auf Deutsch Lazarus, Gott hilft dem Notdürftigen über den Tod hinaus. Und beide befinden sich nun vor der Tür des Reichen, Jesus und der arme Lazarus, beide vor der Tür des Reichen. Denn wir wissen, Jesus, er hatte nichts, wo sein Haupt Ruhe finden konnte. Das Elend ist sichtbar, aber der Reiche schaut herzlos darüber hinweg. Er muss doch nur vor seiner eigenen Tür kehren, was er nicht tut. Und Hunde streuen dort, ein Armer liegt zwischen ihnen, Hund, das bedeutet in der Bibel Willenlosigkeit, denn wir sagen, er ist hörig, der Hund. Und wir wissen ja, ein treuer Begleiter, aber uns hörig, also er horcht auf unser Wort. Und wenn Hunde an einem Menschen fressen oder lecken, so ist dieser Mensch auf der untersten Stufe. Und dabei können wir eigentlich auch annehmen, dass die Hunde barmherziger sind als der Reiche. Mitfühlender, was sie durch das Lecken der Wunden vielleicht kundtun. Aber der Reiche verschließt die Augen und sein Leben ist verfehlt. Und das kann nicht spurlos bleiben in der anderen Welt. Und eines Tages stirbt Lazarus, die Engel tragen ihn in Abrahams Schoß, haben wir gehört, und dort findet er Frieden und die Geborgenheit, die er sein ganzes Leben vermisst hat. Ja, Jesus zeigt hier uns, dass Abraham lebt und dass durch ihn alle Völker auf Erden gesegnet werden. So heißt es in diesem Gleichnis. Er ist der Vater des Segens, weshalb es stimmig ist, dass er den Armen zärtlich in seinen Schoß nimmt. Und wir wissen schon, zu Lebzeiten haben Abraham und seine Frau Sarah, sie waren bekannt für ihre Fürsorge und Liebe, für ihre Gastfreundschaft. Abraham macht also gemäß diesem Gleichnis mit dem weiter, was er schon zu Lebzeiten getan hat. Nächstenliebe und Aufnehmen der Fremden in sein Zelt. Es gibt eine Kontinuität von dieser Welt in die andere Welt, sagt uns Jesus. Der Arme wird direkt in den Schoß Abrahams getragen, während der Reiche begraben wird. Ja, zu dem Ereignis fehlen alle Worte. Da wird nichts beschrieben von diesem Begräbnis. Vielleicht war es ja wirklich ein Spektakel in der Gesellschaft, aber nicht von Bedeutung in der anderen Welt. Auch der reiche Mann, der stirbt, er kommt also in das Reich des Todes. Die Schlatterbibel übersetzt noch, sie bleibt näher am Hebräischen, da steht Totenreich. Die Hebräer hatten nicht so dieses Wort Hölle wie wir, weil damit gleich irgendwas verbunden wird, was schrecklich einfach aus ist. Totenreich, es ist ein Ort der Reinigung. Stellen Sie sich vor, wie eine Waschmaschine, schmutzige Wäsche muss gewaschen werden und geschleudert werden, nicht zerstört und vernichtet. Also, und so ähnlich das Totenreich, also nicht zerstört und vernichtet, sondern gewaschen, gereinigt, sodass wir würdig gemacht werden, in die Nähe Gottes zu kommen. Und je nach Lebensbilanz ist der Aufenthalt dort kürzer oder länger. Der Reiche erkennt Abraham und er nennt ihn zärtlich Vater. Jetzt gehen wir mal auf dieses Gespräch, das da in der Bibel steht. Er erkennt im Totenreich, dass es ein Erbarmen gibt bei diesem Vater Abraham. Und dass er selbst ja diesem armen Menschen verweigert hat, die ganze Zeit, der vor seiner Tür saß. Und jetzt leidet der Reiche, es steht da, er leidet Pein. Zu Lebzeiten hätte er sich kümmern können, denn die Worte Gottes sagen ihm deutlich, da steht, du hast das Wort Gottes gehabt in deinem Leben. Und wir auch, wir haben das Wort Gottes. Wir haben seinen Sohn Jesus Christus und deutlich genug hättest du in deinem Leben das Thema Nächstenliebe erkennen können. Wirklich, es hat dir nichts gefehlt. Das Wort Gottes war da, die Prophetenworte waren da, wir haben noch Jesus Christus, er ist da, Nächstenliebe. Die Aufgabe des Reichen, sich um Witwen, Waisen und Leidende zu kümmern, das hätte Lohn und Segen für ihn bedeutet, aber die Reue hätte zu Lebzeiten kommen müssen und nicht jetzt. Und doch sucht man sie nicht vergeblich. Was will er von diesem Lazarus, der da in dem Totenreich in der Hölle sitzt? Von seiner Worte kommt kein Wort des Mitleids oder der Reue. Da kommt nichts, sondern er fordert nur wieder. Die ganze Zeit fordert er nur. Er erkennt den Vater Abrahams und er nennt, der Abraham nennt ihn auch ganz zärtlich Kind. Kind, wir sind Kinder Gottes. Aber was macht er? Er erfährt, dass der Lazarus auf der anderen Seite ist und wieso er auf dieser Seite ist. Er müsste sich schämen irgendwie. Oder wie ist das, wenn man weiß, ich habe was falsch gemacht? Reuen? Da kommt nichts. Keine Reue, keine Einsicht. Es geht ihm, er sollte verstehen, wirklich, es geht um ihn. Nicht um seine Brüder und ich ergänze Schwestern. Die haben ihr Leben noch, die haben die Worte Gottes, die Propheten, die haben Jesus Christus. Ja, wir haben das alles noch. Wir haben noch all das, wer höre, heißt es heute, höre und verstehe, was wir Menschen zum Leben brauchen, zu einem glücklichen Leben, zu dem, was wir noch machen können. Aber der Reiche bleibt der Besserwisser wie Edem, auch Abraham gegenüber. Er spricht von der Umkehr der Brüder, von der Bewahrung bei einem außergewöhnlichen Spektakel, das könnte ihnen doch noch helfen. Aber liebe Gemeinde, bringen Wunder und Sensationen uns zur Einkehr und Umkehr? Reue und Umkehr hat der Reiche bis jetzt nicht praktiziert. Und er hatte Gelegenheit dazu. Genau vor seiner Tür, Gelegenheit zur guten Tat. Aber auch in diesem Gespräch mit Abraham, durch das ganze Gespräch, zieht sich nur dass er wirklich nicht umkehrt und nicht einsieht. Kein Respekt vor Vater Abraham. Er macht ihm sogar Vorschriften. Dabei könnte er sich doch jetzt mit Gottes Wort beschäftigen. Könnte doch nach Gott fragen. Könnte doch sagen, dann kann ich mich nur noch auf Gott verlassen. Aber er hat mit seinem Reichtum für sich gelebt, und wer mit seinem Vermögen auf sich selbst fixiert bleibt, hat damit nicht zu seinen Mitmenschen und gar nicht zu Gott gefunden. Und so endet dieses Leben in Beziehungslosigkeit. Da gibt es noch nicht mal einen Finger, der rüberreichen kann und ihm einen Tropfen Wasser. Nein, sagt Abraham, nein, das dürfen die nicht, nicht von beiden Seiten. Wer nicht hören will, wird auch nicht hören, wenn ein Toter wieder lebendig wird. Was würde es nützen? Aber liebe Gemeinde, Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig und er gibt uns den, der von den Toten wieder auferstanden ist. Und er lässt seinen Sohn Jesus Christus aus diesem Totenreich auferstehen am dritten Tag. Erkennen wir das? Hören wir das? Sagen wir, alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Trotz Vorsorge und trotz eigenem Vermögen und trotz dem, wie wir unser Leben planen, dass wir auf Gott und auf unsere Mitmenschen angewiesen sind, will uns dieses Gleichnis zeigen. Wer sich dessen bewusst ist, wer das hört, dann fange ich an, mein Leben und alles, was ich habe, meine Güter und alles, mein Gehalt und alles, was da auf dem Konto ist, die Beziehungen, die ich habe, die Familie, die Mitmenschen, die Menschen, die ich liebe oder die mich lieben, als Gabe Gottes zu empfangen. Und dann eben beginnt dieses, dass ich auch teilen kann. Dass ich mit dem, das von Gott mir gegeben wird, dass ich dann auch teilen kann. Ist das so? Kann ich dann wirklich die Spendenbriefe der Diakonie oder der Blindenmission, die in unser Haus flattern, könnte ich die mal nicht als lästig sehen, sondern als Hilfe für mich, meine Nächstenliebe zu üben? Könnte ich vielleicht in der Gemeinde auch mit barmherzigen Taten oder einfach mit hilfreichen Worten üben, zum Nächsten zu gehen? Zu dem, der meine Hilfe braucht oder meine Worte und üben in dieser nächsten Liebe. Und dann geschieht es ja für mich, dass ich dann überhaupt nicht mehr daran denke, sondern wie es in Psalm 1 heißt, ein guter Baum am Wasser, der gute Früchte bringt. Ganz automatisch bringe ich das, erkenne ich das, sehe den vor meiner Tür. Habe die Augen offen für den anderen. Nur, liebe Gemeinde, was mache ich, wenn dann die Nachtdämonen kommen und mir weismachen, dass alles schieflaufen wird in meinem Leben? Werde ich mich beim wichtigsten Termin blamieren? Werde ich diese Prüfung schaffen? Werde ich die Beziehung halten können? Wird das Geld reichen? Wie wird sich diese Welt entwickeln und können wir noch irgendwas machen, um den Klimawandel zu stoppen? Wird es auch bei uns Krieg geben? Und immer mit diesem, sie wollen mir schon die Antwort geben, nein, du hast keine Chance. Und da gibt es doch nur ein Erkennen, liebe Gemeinde, dass wir alle, egal in welcher Situation wir da sind, dass wir dann zu denen gehören, die auch weiterhin versagen. Wir können nicht alles richtig machen. Wir können nicht pur in Nächstenliebe aufgehen. Denn ich brauche auch was für mich selbst. Und im höchsten Gebot heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder manchmal müssten wir eben sagen, und dich selbst. weil wir das manchmal vergessen. Nun nehmen wir nochmal Hilfe bei Martin Luther. Wir sind Bettler, das ist wahr, so lauten seine letzten handgeschriebenen Worte, bevor er gestorben ist. Wir sind Bettler, das ist wahr. Was heißt das? Dass wir uns jetzt alle zu Lazarussen umwandeln müssen? Nein. Gott hat uns Güter geschenkt in diesem Leben, hat uns etwas in die Hand gegeben, aber damit auch Verantwortung und Liebe. Das heißt es, dass ich diesen Lazarus sehe und dass ich in meinem Leben ja dann auch dahin komme. Wie kann ich denn vor Gottes Thron treten? Und da sind wir Bettler, da sind wir die, die sagen müssen, ich bin's nicht wert, Gott. Und dann, da beginnt das Wunder, da beginnt, dass dieser krasse Graben, wo Jesus erzählt, da kann niemand rauskommen, da kann niemand rüberkommen in seinem Gleichnis, dass er diesen Graben füllt. Dass er die Brücke setzt, dass Jesus Christus die Brücke setzt zu diesen armen Menschen, zu diesen von den armen Lazarus zum reichen Mann da in der Hölle. Dass wir da hineingenommen werden, dass wir, wenn wir jetzt in der Leimer Messe beichten und bekennen, dass wir Sünder sind vor Gott, dass wir da, ja, einer sagte, dass wir da dieses Lazarus werden erkennen, nämlich, dass Gott alleine uns helfen kann, uns retten kann und im Gericht vertreten kann. Dass Gott das machen will in Jesus Christus und dass wir da genauso arm sind, aber auch für den Reichen. Und darum geht es heute, dass uns da der Spiegel vorgehalten wird, uns hier, dass wir wissen, nein, du hast die Brüder und Schwestern, die noch nicht gestorben sind, von denen er noch nicht redet und denen er keine Vorhaltungen machen kann. Gott gibt uns die Chance. Er sagt, hier, seht meinen Sohn, er ist auferstanden von den Toten. Hört, hört und glaubt. Und der Heilige Geist schenkt uns den Glauben. Und wenn ich jemanden kenne, der sagt, ich zweifle noch so daran, dann frag ihn, kann ich für dich beten? Kann ich den Heiligen Geist für dich erbitten? Wir können das und wir gehen heute in die Leimer Messe genau mit dem, dass wir sagen, nein, wir möchten es anders machen. Wir möchten wie der Lazarus, Gott, wir möchten dir sagen, dass wir dich, Gott, dass wir alles auf dich setzen. Egal, ob wir Erfolge haben oder Misserfolge, egal, ob wir gesund sind oder krank sind, egal, ob wir feiern oder ans Grab gehen, wir setzen unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, unser Leben auf Gott. Und dann werden wir erkennen, dass das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus auch froh machen kann. Dieses Gleichnis vom Reichen und vom Lazarus, dass die mich froh machen kann, dass ich nämlich hören kann, dass ich nämlich erkennen kann und dass mein Herz aufgeht von Jesu Worten, der sagt, vertraue Gott und folge mir. Und dass ich weiß, das ist der beste Weg, den ich überhaupt finden kann in dieser Welt, dass ich Jesus Christus folge, dass er mir meinen Nächsten zeigen wird, wirklich, jeden Tag oder wann immer. Er wird ihn mir zeigen, da brauche ich keine Angst zu haben. Und ich brauche auch keine Angst mehr zu haben vor dem Totenreich. Nein, Christus wird da sein. Christus wird den Platz für mich einnehmen und er wird mich erretten. Halleluja. Amen. Und Christus hat diesen Graben, diesen garstigen Graben geschlossen. Halleluja. Ehre sei Gott dafür, dass er uns seinen Sohn geschickt hat, dass er uns die Hände füllt mit Güten, die Güter und Gaben, die wir teilen können, aber auch und das vor allem mit seinem Sohn Jesus Christus und den wir teilen können mit unserem Herzen, mit allen, die wir vor unserer Tür finden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.